Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. 9 Jahre lang hat sie uns die Nachrichten aus aller Welt ins Wohnzimmer gebracht, hat bei RTL aktuell moderiert. Dass sie das nicht mehr tut, das war für Annette Möller wie ein Befreiungsschlag. Denn für sie war diese Sendung gar kein Traumjob, sondern der Weg in Panikattacken. Guten Morgen, Annette.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, gerne. Wir sprechen über eine Volkskrankheit, über eine stumme Volkskrankheit, würde ich sagen. Wir packen heute die Angst und die Panik in den Mittelpunkt im Sonntagstalk. Warum ist sie denn stumm?
Ja, weil sie von außen nicht sichtbar ist und weil sich keiner traut, darüber zu sprechen. Also wir können den Menschen ja nur vor den Kopf gucken, was dahinter los ist. Das können wir nicht sehen. Das ist mal das eine. Und das andere, die Angst, man kann sie so schlecht greifen, man kann sie so schlecht beschreiben. Und viele trauen sich einfach auch gar nicht, darüber zu sprechen, eben weil es so schwer ist für Außenstehende, das nachzuvollziehen und weil sie nicht abgestempelt werden wollen.
Und vielleicht ist ja auch Angst ganz individuell. Also wenn du Angst beschreiben würdest, wie würde sich das denn anhören?
Also Angst kann auch was sehr Positives sein, ne? Das musste ich ja auch erstmal für mich lernen, damit umzugehen und zu gucken, Mensch, was hat die denn jetzt eigentlich für eine Bewandtnis? Warum ist sie da? Was will sie mir eigentlich sagen? Grundsätzlich ist Angst etwas Gutes, was uns davor bewahrt, vor ein fahrendes Auto zu laufen, wenn wir über die Straße gehen wollen. Ne? Also das hat schon alles seine Berechtigung, aber in dem Fall, wie es bei mir war und wie es eben bei vielen Menschen auch ist, die vielleicht sogar schon Angststörungen diagnostiziert bekommen haben, ist das Ganze dann dysfunktional. Das heißt, die Angst hilft mir nicht mehr, mich vor einer Gefahr zu bewahren, vor einer realen Gefahr, sondern sie verleitet mich dazu, zum Beispiel Vermeidungsverhalten an den Tag zu legen oder sie blockiert mich. Und dann wird die Angst wirklich zum Problem.
Und dann wird es wie so ein Bremsklotz im eigenen Hirn. Und plötzlich sind dann Dinge, die man sonst vielleicht gerne gemacht hat, auf die man sich freut, auf die man lange hingestrebt hat. Das ist ja bei dir so als Nachrichtenjournalistin vor den Hauptnachrichten dann eine Panikattacke zu bekommen. Das ist ja alles andere, was man sich dann tatsächlich wünscht. Du hast ein Buch darüber geschrieben, liebe Annette. Es heißt Liebe Angst, Zeit, dass du gehst. Und in diesem Titel umhüllst du sie ja doch sehr liebevoll und zart. Ne? Ich denke mir, das ist so ein reißender Wolf, so ein großer Schatten, der hinter uns steht. Aber du sagst, als wenn du sie fast ein bisschen besänftigen würdest.
Ja, genau das war auch das Ziel, was ich tatsächlich auch mit diesem Titel ausdrücken wollte. Denn ich höre das auch immer wieder, ich arbeite ja auch als Coach und habe es auch in vielen Gesprächen immer wieder gehört, ich muss gegen die Angst immer ankämpfen, ich muss mich dagegen wehren, ich will die weghaben. Mhm. Und zu erkennen, dass die Angst auch eine Berechtigung hat, dass sie uns eigentlich etwas Gutes will, das ist ganz, ganz schwer und da muss man erst mal hinterkommen. Ja. Und im Coaching ist es beispielsweise auch so, dass wir alle Persönlichkeitsanteile, die wir haben oder auch alle Emotionen, die wir haben, die sind nicht schlecht. Ne? Also, dass wir nicht sagen, das will ich weghaben, das ist schlecht, das tut mir nicht gut, sondern es hat einen Grund, warum es da ist, weil da tiefer liegende Bedürfnisse hinterstecken. Das ist eben das Wichtige, da wirklich hinzugucken und die Angst anzunehmen und zu schauen, hey, was kann ich daraus lernen? Was steckt eigentlich für mich dahinter? Also deswegen liebe Angst.
Ich merke schon, liebe Annette Möller, du hast die Waffen niedergelegt und zu anderen Mitteln gegriffen.
Welche das sind? Du sprichst so schön in Bildern, das ist so herrlich.
Ja, welche das sind, die Ursachen eben auch zu benennen, ja, deiner Panikattacken oder andere Ängste, die man haben kann. Und vielleicht sind ja auch HR3-Hörer und Hörerinnen dabei, die uns jetzt zuhören beim Sonntagstalk, denen das erste Mal die Augen geöffnet werden. Ich freue mich auf diese spannende Reise und ich sag mal, liebe Annette, Zeit, dass du bleibst. Ja, bis gleich.
Bis gleich.
6 Jahre lang litt sie, und das ist einfach unglaublich, während sie im Fernsehen eine souveräne Nachrichtensprecherin, während wir sie dort so gesehen haben. Ja, eine Frau, die voll im Leben steht und weiß, was los ist. Und wir haben davon als Zuschauer und Zuschauerinnen überhaupt nichts gemerkt. Annette Möller ist heute Gast im HR3 Sonntagstalk. Und eine Panikattacke, Annette, fängt man sich ja nicht so ein wie so ein Schnupfen. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, hier kündigt sich etwas an?
Gar nicht, weil ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe, weil ich ja auch nie gedacht habe, ach, mich wird sowas mal treffen. Ich habe da überhaupt keinen Gedanken dran verschwendet. Und dann kam diese Panikattacke wie aus dem Nichts. Ich finde es ganz spannend, was du gerade gesagt hast, ne? Man fängt sich das nicht ein wie ein Schnupfen. Und dabei, rückblickend betrachtet, gibt es tatsächlich Anzeichen, dass es immer weiter in die Richtung gehen kann. Das Spannende ist, das vorher auch für sich mal herauszufinden. Aber die meisten, so wie ich damals, machen sich eben keine Gedanken darüber.
Was waren denn deine Angstsymptome, wenn wir sagen, es ist so ähnlich wie bei einer Grippe? Da haben wir ja Halskratzen oder Husten oder kriegen Fieber oder Schüttelfrost. Was würdest du denn jetzt im Rückblick sagen, waren beim Thema Angst deine Angstsymptome?
Ja, das waren, sagen wir mal so, Vorboten. Ne? Immer diese Zweifel, die ich hatte. Ich bin doch gar nicht die Richtige für den Job. Ich bin doch gar nicht gut genug dafür. Ich will doch eigentlich was ganz anderes. Ich wollte doch nie Nachrichten machen. Ich wollte immer Unterhaltung machen. Und plötzlich saß ich da. Ich war immer das Showgirl eher im Vorfeld. Und plötzlich war ich ganz seriös. Ich habe ja in der Band gesungen. Ich habe in Diskotheken getanzt. Ich habe eine Schauspielausbildung.
Du hast St. Pauli gerockt, Annette. Und das muss man schon mal schaffen. Nicht den Fußballclub, sondern die Party-Szene.
Ja, das war eine tolle Zeit. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Rückblick betrachtet, ich würde nichts anders machen. Ich würde mir jemanden suchen, als ich dann tatsächlich in diesen Job gegangen bin, weil der war eine Riesenchance. Ich habe natürlich auch sehr hart dafür gearbeitet, da hinzukommen. Ich bin wie die Jungfrau zum Kinde überhaupt in die Nachrichten gekommen, habe dann gesagt, okay, das ist für mich eine Riesenchance. Ich nutze sie, arbeite mich Tag und Nacht da rein, das habe ich getan und dann habe ich halt die Chance bekommen, in einem Casting diesen Job zu übernehmen. Das war eine große Auszeichnung, also habe ich das natürlich gemacht.
Und da mochte dich noch der Chef, Peter Klöppel, und das Team war nett und es gab dort Freundschaften und dann macht man einfach weiter. Und irgendwann war dann, ich nenne das jetzt mal das erste Mal, wie hat sich das denn angeschlichen? Also du warst nicht neu, du bist nicht in ein kaltes Becken gesprungen worden, sondern du bist gewachsen in der Nachrichtenredaktion, hast ein Casting gewonnen sozusagen und dann den Job gehabt, machst den und plötzlich ist irgendwas anders, wenn man vielleicht in der Maske sitzt oder verkabelt wird mit dem Mikrofon. Was war denn?
Na, da war das noch gar nicht. Ich bin in die Sendung reingegangen und es stand eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands mit im Studio. Den Namen nenne ich nicht, aber man kann sich an der Hand abzählen.
Aber wir sind uns doch noch gar nicht persönlich begegnet. Wer kann das denn sein?
Stimmt, da warst du ja damals, warst du noch bei RTL. Oh. Naja, jedenfalls bin ich in diese Sendung gegangen. Ich war erst anderthalb Jahre dabei und hatte ja immer im Kopf, oh, ich bin nicht gut genug und ich muss es allen zeigen, dass ich doch gut genug bin. Und dann stand sie da. Ich bin in eine Nachrichtensendung nachmittags reingegangen, die war nur 3 Minuten lang, das war so ein Nachrichtenüberblick und dachte, ey, heute machst du das mal richtig cool und bist richtig souverän und toll. Und dann habe ich falsch angefangen zu sprechen tatsächlich, weil ich dachte, ja, bloß nicht durch die Aufregung noch die Stimme, die rutscht dann manchmal ja auch gerne hoch, wobei ich das natürlich trainiert hatte und seit langem eben damit umgehen konnte. Aber dann dachte ich, nee, jetzt fängst du ganz cool an. Hallo, hier sind die Nachrichten.
Ja, ganz anders.
Und dann,
ja, okay.
Wenn du dann so tief sprichst, sprich mal so weiter, wenn dann auch die Kameras auf dich gerichtet sind, das Licht ist an und du merkst plötzlich, oh Gott, ich kriege ja gar keine Luft. Ich habe falsch angefangen zu sprechen. Ich bin sowieso schon aufgeregt in dieser Situation. Und dann bekomme ich keine Luft. Also wahrscheinlich hätte ich mich mal kurz ordnen und sammeln können, hätte ich auch Luft bekommen. Aber in dem Moment war das wirklich so ein Horror. Mein Herz fing an zu rasen, wirklich. Ich habe gedacht, man muss das von außen sehen. Das sprengt mir gleich den Brustkorb. Ich konnte das Licht nicht mehr ertragen. Ich habe Schweißattacken gekriegt. Ich dachte, ich falle gleich tot um auf der Stelle oder ich übergebe mich. Das war wirklich von einer Sekunde auf die andere. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das selber noch nie erlebt hat. So eine Todesangst, dass man wirklich denkt, ich überlebe diese Situation hier nicht. Und der erste Reflex wäre natürlich zu fliehen. Und auch da ging ein Film in meinem Kopf ab, oh Gott, ich muss hier weg. Wenn ich jetzt aber wegrenne, dann bin ich morgen das Gesprächsthema, dann bin ich irgendwo auf der Titelseite. Alle wissen es, alle kriegen es mit und ich kann es nicht mehr verheimlichen. Und ich dachte, ich will doch diesen Job behalten. Ich habe so darum gekämpft. Also Das sind so Sachen, die gehen in Sekundenbruchteilen in einem ab.
Also ein richtiges Dilemma, ja. Also ich meine, dieser total. Beruf vor der Öffentlichkeit zu funktionieren, live zu funktionieren, es ist keine Herz-OP, das sagen wir auch alle immer. Und trotzdem ist es ja so, dass wir alle den Beruf dann auch tatsächlich gut machen wollen. Darüber müssen wir gleich reden, weil jeder, der das jetzt gehört hat, denkt ja, das ist ja ein so furchtbarer Moment. Und wie du den gelöst hast, liebe Annette, das klären wir gleich, okay?
Ja, wir müssen aber auch dringend darüber sprechen, dass es nicht nur uns Moderatoren und Menschen in der Öffentlichkeit betrifft. Das machen wir gleich.
Machen wir gleich. Okay, kurzen Song und dann sind wir wieder da.
Alles klar.
Umbrella, Rihanna. Hier ist der hr3 Sonntagstalk mit Annette Müller und mit mir, Bärbel Schäfer. Annette steht bei RTL im Studio und moderiert RTL aktuell, als eine Panikattacke sie überkommt. Sie bekommt kaum Luft, hat Kopfschmerzen und das Gefühl, sie muss hier nur noch wegrennen und sich übergeben. Die Situation hast du uns gerade etwas näher beschrieben, Annette. Die Zeit muss dir in diesen Minuten ewig vorgekommen sein. Wie hast du das denn eigentlich gelöst?
Das waren die schlimmsten, schrecklichsten, längsten 3 Minuten meines Lebens. Und ich habe wirklich gedacht, das endet hier nicht. Ich komme hier nicht raus. Das hört einfach nicht auf. Und ich habe mich dann wirklich am Tisch festgekrallt. Ich weiß das auch noch. Ich sehe das vor meinem inneren Auge, weil das so ein einschneidendes Erlebnis ist, dieser vermeintliche Todeskampf. Und ich habe mich wirklich festgekrallt, habe irgendwie alles an Kraft aufgebracht, was ich noch hatte, weil ich dachte, du kannst jetzt nicht aufgeben, dann ist das ein für alle Male hier alles vorbei. Und bin durch den Text gerast. Nun muss man dazu sagen, wir lesen ja da vom Teleprompter ab, ich musste das zum Glück nicht frei moderieren. Hätte ich das frei machen müssen, ich hätte es nicht geschafft. Weil es ist ja auch tatsächlich so, dass das Sprachzentrum dann komplett runterfährt in so einer Angst- und Panikattacke, weil da geht's ja um das nackte Überleben.
Der Hals wird eng dann, ne?
Der Hals wird eng, aber du kannst auch nicht mehr denken. Das kennen ja Leute aus Prüfungsängsten oder die Prüfungsängste haben. Die haben sich vorbereitet und gemacht und getan. Und dann stehen sie vor dem Prüfer oder müssen da was runterschreiben und es ist alles weg. Weil tatsächlich, wenn diese Angst entsteht, das Sprachzentrum wird runtergefahren. Da braucht es ja keine Energie, weil wir müssen ja eigentlich in einer Angstsituation ganz schnell reagieren, blitzschnell, ohne dass wir noch 10-mal darüber nachdenken.
Nicht stehen bleiben und lange labern und reden, ganz, das war bei uns Urmenschen nicht. Hat das denn irgendjemand mitbekommen? Ich meine, im Studio sind Kameramänner, dein prominenter Gast war da, es gibt eine Aufnahmeleitung, eine Regie, Bildmischer. Hat irgendjemand was gesehen und gefragt, brauchst du Hilfe?
Naja, ich konnte während der 3 Minuten ja keine Pause machen und bin durchgerast durch diesen Text. Und klar, auch derjenige, der am Teleprompter saß, der hat sich auch gewundert. Oh Gott, die wird ja immer schneller. Ich muss hier ganz schnell den Text weiterdrehen. Und dann hat mich tatsächlich die Regie danach gefragt, sag mal, was ist mit dir los? Ist alles in Ordnung? Weil die haben ja auch gemerkt, ich bin wie eine Wahnsinnige durch diesen Text durch. Und die Bilder passten auch dann gar nicht mehr dazu. Und ich habe dann gesagt, ich habe eine Migräneattacke gehabt. Und bin dann aus dem Studio raus. Weil was sollte ich in dem Moment sagen? Ja, ich hatte eine Panikattacke. Ich habe das ja in dem Moment selber noch nicht begriffen. Mir war schon klar, okay, ich habe jetzt hier totale Panik. Aber warum, wieso, weshalb, was das überhaupt, dass das mit der Atmung zu tun hatte, da bin ich erst später irgendwie dann dahinter gekommen. Klar, ich wusste, ich hatte falsch geatmet und habe keine Luft gekriegt. Aber all diese ganzen Zusammenhänge, das wurde mir erst nach und nach bewusst. Und in dem Moment, was sollte ich sagen? Und das war aus einem Instinkt heraus, dass ich gesagt habe, eine Migräneattacke, weil die meisten können sich vorstellen, wie es ist, wenn man plötzlich ganz heftige Kopfschmerzen bekommt.
Dann ist das vorbei. Ein Profi geht dann zum Abschminken oder hat nochmal eine Redaktionskonferenz und Nachrichten funktionieren ja nun jeden Tag. Und dann würde ich jetzt denken, nach der Panikattacke ist vielleicht vor der Panikattacke oder dieser falschen Atmung. Hast du dich denn sonst also auch unter Druck gesetzt gefühlt? Es ist ja eine unnatürliche Situation, in eine Kamera zu sprechen. Ist das etwas, was für dich immer unnatürlich war oder dir nicht so leicht fiel? Nein.
Nee, ich wollte das immer. Ich habe schon in der Schule gesagt, ich gehe mal zum Fernsehen und ich habe auch schon irgendwie mit 17 die ersten Veranstaltungen moderiert. Ich wollte das immer unbedingt. Also Ich hatte auch Lampenfieber, also Leute, die vor anderen Menschen sprechen müssen und sei es nur vor zwei Leuten, wissen, dass man da sehr aufgeregt sein kann.
Allerdings.
Wenn man eine Botschaft hat, die man gerne an den Mann, an die Frau bringen möchte. Und ich habe das geliebt. Ich habe das toll gefunden, auf Bühnen zu stehen, vor Kameras zu stehen und auch wenn ich wirklich Lampenfieber hatte und erhöhten Herzschlag. Aber das war für mich immer, das gehörte dazu, das fand ich gut. Das brauchte ich auch, dieses Gefühl mochte ich. Und ab dem Tag hat es sich halt komplett gewandelt, weil das Gefühl war nicht mehr irgendwie, yes, ich gehe jetzt auf die Bühne, ich bin jetzt aufgeregt, ich bin voller Adrenalin und ich rock das jetzt, sondern es war, oh Gott, wenn das Herz anfängt zu klopfen, oh Gott, dann kommt sie wieder, diese Panikattacke, diese Angst, oh Gott, ich halte es nicht aus, oh Gott.
Die Leichtigkeit war weg.
Die Leichtigkeit war komplett weg und das mögen viele andere auch erleben, die in ganz normalen Alltagssituationen Panikattacken schon hatten oder diese Angst vor der Angst immer wieder hervorrufen, unbewusst. Also wenn man jetzt eine Panikattacke im Supermarkt bekommen hat oder in der Straßenbahn, dann kann man unter Umständen da nicht mehr hin.
Genau, und das kann ja wirklich überall passieren. Du hast jetzt eine Prüfungssituation genannt, ob das jetzt für eine Führerscheinprüfung ist oder in der Schule, im Studium, im Job, eine Präsentation. Es kann im technischen Bereich irgendetwas sein, wenn man eine bestimmte Strecke fahren muss. Also viele von uns, die dir jetzt wahrscheinlich zuhören, kennen solche Momente. Wir wollen gleich nochmal in einige einsteigen und auch nochmal klären, liebe Annette Möller, was der Körper eigentlich macht, wenn so eine Panikattacke kommt. Das ist ja so ein Stressmoment. Du hast einige Aspekte aufgeschrieben. Wir reden gleich drüber, ja, mal zu benennen, wie sich das tatsächlich anfühlt. Ich freue mich, dass du mein Gast bist und wir reden gleich weiter. Es klingt ein bisschen wie in einem Horrorfilm, was mein heutiger Gast Annette Möller in ihrem Buch Liebe Angst, Zeit, dass du gehst, beschreibst. Sie hat während ihres Jobs nämlich ganz plötzlich Panikattacken und Angstzustände. Was heißt das eigentlich ganz konkret für unseren Körper? Der Herzschlag erhöht sich, Herzkranzgefäße erweitern sich, der Blutdruck steigt, die Skelettmuskeln werden stärker durchblutet, das Blut wird dicker, die Bronchien erweitern sich, alles braucht mehr Energie, der Stoffwechsel wird beschleunigt, die Pupillen erweitern sich und. Annette, du musst doch nach dieser Panikattacke doch auf allen Vieren aus dem Fernsehstudio nach Hause gekrochen sein.
Ich war fix und fertig. Ich bin erst mal raus aus dem Studio und ich kann dir noch nicht mal mehr sagen, weil ich musste am gleichen Tag, das war nachmittags zwischen 15 und 16 Uhr ungefähr, gab es immer diese Kurznachrichten.
Der kurze Slot.
Und dann gab es ja um 18.45 Uhr die Hauptnachrichten noch. Ich kann dir nicht mehr sagen, wie ich die überstanden habe. Da habe ich wirklich so einen Filmriss, weil es war so eine unfassbare Belastung für mich, die ich ja überhaupt noch nicht kannte, die mich gefühlt aus dem Nichts überrollt hatte. Und ich weiß nur noch, ich bin danach mit zitternden Knien wirklich raus aus dem Studio. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich einen Marathon gelaufen und habe wirklich all meinen Mut und all meine Kraft erstmal zusammennehmen müssen, um diesen Tag dann noch
und
zu überstehen.
Und da konntest du noch nicht ahnen, Annette, dass das eben nicht einmalig ist, sondern dass der Körper irgendetwas, ich habe das, als ich dein Buch gelesen habe, so empfunden, wie da ist was aufgebrochen. Weißt du, wie so Risse in der Haut, in der Seele, irgendwas quoll da wie so eine modernde Soße, nenne ich das jetzt mal, von innen nach außen und wollte dir doch eigentlich was sagen, ja? Ist das dann mit einem Ort verbunden? Du hast es gerade gesagt, man bekommt im Supermarkt eine Panikattacke, dann meidest du eigentlich den Ort. Ich hatte meine Freundin, die konnte nicht mehr über große Plätze gehen oder unter Brücken durchgehen. Da mussten wir immer, wenn wir irgendwo hingefahren sind, jede Brücke vermeiden. Das war horrornervig. Am Anfang haben wir alle noch gelacht. Nachher war das einfach nur noch nervig und für sie ganz furchtbar. Das heißt, du musst es aber mit deinem Beruf als Nachrichtenmoderatorin, als Journalistin immer wieder in dieses Studio ja zurück. Eine furchtbare Qual.
Ja, ich wollte es ja auch. Ich habe wirklich hart dafür gearbeitet und großes Glück gehabt, dann, dass sich alles gefügt hat, dass ich diesen Job bekommen habe. Und das war so ein Once-in-a-Lifetime-Job. Ne? Den kriegst du nur einmal angeboten. Und
das wusstest du auch. Ne? Du hast es, beschreibst es ja, du hast Wochenenddienste gemacht. Du hast die freien Dienste von Kollegen übernommen. Deine Beziehung war dann zu Ende. Also du hast auch nicht gut auf dich aufgepasst, um dieses Ziel zu erreichen.
Das stimmt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was ich auch anderen mitgeben kann, die jetzt zuhören. Da mal zu gucken auch, was tut man eigentlich für sich? Ich hatte mich damals getrennt und war froh, dass das vorbei war, auch wenn ich traurig darüber war. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich richtig nach vorne, jetzt beweise ich es allen. Und eigentlich war das die Stimme in mir drin, weil da war keiner von außen, der gesagt hat, du kannst das nicht oder du bist nicht gut genug. Ich habe ja ein riesen Vertrauen von meinen Chefs bekommen und man hat mich da machen lassen. Das war ja mega toll. Aber in mir drin war immer diese Stimme und dieses Gefühl. Und das habe ich nicht wahrhaben wollen. Das habe ich immer verdrängt.
Das hast du in eine ganz, ganz, du schreibst es ja so ganz, ganz hinterste Seelenecke irgendwo versteckt. Und trotzdem war dieses, ich muss es mir und anderen beweisen, dann doch immer präsent. Also Lob kam dann gar nicht an oder du hast es nicht wirklich geglaubt, dass du gut bist?
Ja, genau. Und das ist tatsächlich das, was man nach außen präsentiert und das, was man innerlich fühlt. Und es war mir gar nicht klar, mir war es nicht bewusst, diese Diskrepanz und dass ich da eigentlich ganz, ganz dringend mal hinschauen muss und schauen muss, was ist das da eigentlich in mir, wo kommt das her und welches Bedürfnis ist da auch nicht erfüllt? Was kann ich selber tun, damit diese Stimmen auch aufhören, beziehungsweise sie erst mal wahrzunehmen und zu hinterfragen, was ist das da eigentlich? Und das habe ich nie gemacht und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ich würde im Nachhinein nichts anders machen, außer dass ich mir da im Vorfeld schon hätte eine Therapie suchen müssen, wobei wahrscheinlich hätte ich gar keine bekommen. Oder dann aber eben jemand, der mich begleitet, so wie ich es jetzt zum Beispiel mache, auch ein Coach, wo man mal genau hinguckt und diese ganzen inneren Glaubenssätze, diese negativen Glaubenssätze auch mal hinterfragt. Warum denke ich denn so negativ von mir? So würde ich doch über meine Freundin oder meinen Freund niemals sprechen. Und selber aber kritisiere ich mich bis ins Mark und das macht was mit einem.
Keiner kann dann an einem selber so rumsägen und rumhacken und auf dem Kopf rumhämmern wie man selbst. Das hat Ursachen und die benennst du auch. Es sind große Familienwunden und wenn du magst, schauen wir uns die gleich nochmal an, denn es steckt, wie du es ja schon beschrieben hast, immer etwas hinter den Panikattacken.
Ja.
Liebe Angst, Zeit, dass du gehst. Annette Möller hat über ihre Angst und ihre Panik sehr offen geschrieben. Wir reden heute drüber, denn es ist eine Volkskrankheit. Es ist keine Ausnahme. Viele sind davon betroffen und ich freue mich, dass du heute mein Gast bist.
Ich mich auch.
Jeder Vierte oder jede Vierte von uns hat das wohl schon mal erlebt. Eine Angststörung. Die sind noch weiter verbreitet als Depressionen und eine richtige Volkskrankheit. Und doch fällt es schwer, darüber zu reden. Es ist ein Tabu. Eine Frau, die es trotzdem tut, ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Die Moderatorin und systemische Coachin Annette Möller. Liebe Angst, Zeit, dass du gehst. Es gibt Gründe für Angststörungen, sagst du, liebe Annette, und die liegen vor allen Dingen in deiner Kindheit. Wie bist du denn aufgewachsen?
Ja, da gab es Schwierigkeiten, sagen wir es mal so. Ich reiße das im Buch auch auf einer Seite an und habe auch so gedacht, ich muss das irgendwo erzählen, damit es die Menschen auch, die das Buch lesen, verstehen. Und viele finden sich da tatsächlich selbst wieder. Also ich hatte einen gewalttätigen Vater. Die Liebe und die Zuneigung und den Halt, den ich mir gewünscht hätte, habe ich einfach nicht bekommen.
Den hast du 7, 8 Jahre lang erlebt, bis sich deine Mutter dann getrennt hat. Und ist dein Vater euch Kindern, du hast noch einen Bruder, gegenüber auch gewalttätig geworden oder deiner Mutter gegenüber?
Beides.
Beides,
Da habe ich sehr traurige und sehr schlimme Erinnerungen dran, leider sehr wenig gute. Ja, das hat mich wirklich mein ganzes Leben lang beschäftigt. Ne, das war mir nicht klar, dass dieser Gedanke immer, ich kann das doch nicht, ich bin nicht gut genug, ich muss alles tun, damit ich gesehen und geliebt werde. Mir war schon klar, was ich erlebt hatte und ich wusste, dass es was mit meiner Kindheit zu tun hatte. Aber mir war es nicht so klar, wie dieser Zusammenhang da besteht und was ich da überhaupt gegen tun kann. Das war halt einfach so.
Und es klingt wie ein Wettlauf mit einem Ziel, was man nicht erreicht. Weil wenn du häusliche Gewalt erlebst, gibt es ja kein gut genug sein, lieb genug sein, sympathisch gefallen wollen. Das, was Kinder dann ja vielleicht versuchen in ihrer Not. Dieses Gefühl, nicht gut zu sein, ist ja auch etwas, was du am Anfang unserer Sendung ein paar Mal formuliert hast, eben nicht gut genug zu sein im Job. Gibt es da eben einen Zusammenhang, würdest du das so benennen oder da eine Linie ziehen?
Absolut, ja. Das sind früheste Kindheitserlebnisse, die nicht verarbeitet wurden in meinem Fall und ich sehe es eben auch bei vielen anderen. Das muss noch nicht mal unbedingt körperliche oder psychische Gewalt gewesen sein. Das können auch andere einschneidende Erlebnisse, das kann auch eine Trennung der Eltern, die auch sauber vonstatten gegangen ist, gewesen sein. Das kann ein Trauerfall gewesen sein. Das können einfach einschneidende Erlebnisse gewesen sein, die man als Kind oder als Jugendlicher nicht verarbeitet hat. Ich bin ein großer Anhänger davon und ich finde, dass wir das unseren Kindern bieten müssen, in den Schulen tatsächlich so Achtsamkeitsunterricht einzuführen, mentale Gesundheit, da mehr darauf zu achten, dass die Kinder wirklich lernen, ihre Sorgen und Ängste auch zu formulieren und sie anzuschauen und mit anderen besprechen zu können, um sie zu verarbeiten. Ich bin felsenfest davon überzeugt und das ist wirklich sehr, sehr traurig und beängstigend, dass die Kinder, die das jetzt alles so miterlebt haben und bewusst schon miterlebt haben, diese ganze Corona-Situation, dass viele davon sicherlich einen Schaden davon tragen werden, der sie irgendwann einholen wird, weil sie das nicht verarbeiten können, weil niemand da ist, der ihnen hilft, das zu verarbeiten.
Das ist ja ein großes Thema, dass natürlich auch Kinderpsychologen fehlen, dass Ansprechpartner in Schulen fehlen. Ja. Aber auch du als erwachsene Frau hast in der Situation der Panikattacke dann ja auch erstmal gesagt, hey Leute, ich sage es jetzt extra etwas lockerer, ist Migräne, geht schon wieder vorbei, es ist kein grundsätzliches, es ist kein Mental Health Problem. Auch du hast ja lange gebraucht, um dann drüber reden zu können. Also was war denn dann der Auslöser zu sagen, ich habe hier einen inneren Scherbenhaufen, auf dem laufe ich herum, das versuche ich immer schön mit tollen Teppichen abzudecken, damit keiner was merkt. Aber dieser Haufen hat ja gebrodelt und gestunken und ist herausgekommen.
Genau. Ich musste mich des Haufens annehmen. Oh Gott, wie du den beschreibst, das ist ja wirklich widerlich.
Ich weiß, du hast deine Angst ja lieb, so haben wir es ja eben schon im Titel genannt, aber ich meine, man muss sich dem ja stellen.
Aber es war ein weiter Weg dahin, Bärbel. Ich war ja auch am Anfang und in der ersten Zeit, in den ersten Monaten, auch in den ersten Jahren wirklich so, dass ich gesagt habe, ich will das weghaben, ich will dagegen angehen, habe aber gleichzeitig auch gemerkt, okay, ich muss da hingucken auf diese Kindheitsgeschichten. Und ich habe dann auch tatsächlich meinen Vater um ein Treffen gebeten. Das war auch ein nettes Treffen, aber da kamen dann so Sachen auch hoch, nachdem wir danach dann auch noch Kontakt hatten, wo ich gesagt habe, das geht für mich nicht, ich ertrage das nicht, ich kann das nicht. Ich habe das dann wieder abgebrochen. Es war für mich ein Gefühl, da ist ein fremder Mann, der sagt jetzt, er ist mein Vater, oh gut, ich weiß, er ist mein Vater, und der, also irgendwie tat er so, als wäre ja nie was gewesen und sprach mich auch noch mit meinem Spitznamen an und irgendwie, es war so, als wäre da von seiner Seite aus eigentlich alles, oh, total schön, dass du dich gemeldet hast. Und von meiner Seite aus war es eigentlich so, da war dieser riesen stinkende Berg davor und ich guckte dahinter vor und wollte eigentlich irgendwie was sagen, habe mich aber nicht getraut und habe irgendwie gemerkt, das ist hier alles nicht richtig. Und dann habe ich das ja wieder abgebrochen, weil es für mich einfach nicht funktioniert hat und ich mich wirklich furchtbar gefühlt habe. Und dann kam so der Moment, ich saß abends im Bett und habe gedacht, dieses Loch in mir, diese Leere, diese innere Leere und dieser innere Schmerz, es ist immer noch da, aber ich habe doch jetzt meinen Vater getroffen, wieso ist das immer noch da? Dann war mir irgendwie klar, du kannst das nur allein für dich lösen. Da kann niemand kommen, selbst dein Vater, der das verursacht hat, kann nicht kommen und diese innere Leere füllen und diesen Schmerz stillen. Es funktioniert einfach nicht.
Und es ist ein großer Schmerz, der ja wirklich dein Leben eben auch beeinflusst hat, der dich immer wieder in diese Situation der Panik auch gebracht hat. Und wir müssen über Mental Health eben gleich nochmal reden. In anderen Ländern ist es schon ein großes Thema. Hier ist seelische Gesundheit langsam etwas, was wir auch anfangen ernst zu nehmen und in die Öffentlichkeit gehen. Du machst das mit deinem Buch und sagst ja auch, du bist nicht allein mit deiner Angst und du kannst sie überwinden. Ich bin der beste Beweis. Und darüber reden wir gleich weiter, liebe Annette Müller. Bis gleich. Mental Health, das ist der Überbegriff für viele psychische Krankheiten und Probleme. Und langsam werden diese in Deutschland auch endlich so ernst genommen wie ein gebrochenes Bein oder eine Herzrhythmusstörung. Annette Möller ist Fernsehmoderatorin und war jahrelang bei RTL aktuell vor der Kamera. Nach außen absolut souverän. Nach innen war es für sie ein Kampf gegen einen schier übermächtigen Gegner. Angst. Die Angst. Was waren denn, Annette, deine ersten Schritte? Wie war dein erster Umgang mit dieser Krankheit dann?
Ja, also ich habe für mich nach Wegen gesucht, was funktionieren kann, wenn so eine Angstattacke aufkommt, da tatsächlich erstmal in die Atmung zu gehen und zu gucken, auch als Tipp für diejenigen, die uns jetzt zuhören und sagen, oh Gott, ja, ich habe genauso ein Problem, ich brauche da jetzt mal eine Soforthilfe. Also wirklich erstmal die Angst kommen zu lassen, sie anzunehmen, zu sagen, es ist okay, dass sie da ist. Ich weiß, dass das vielen ganz, ganz schwer fällt, weil sie wollen die Angst ja weghaben, so wie ich es auch wollte. Aber wirklich zu sagen, okay, jetzt in diesem Moment, die Angst kommt jetzt, sie fängt an, größer zu werden, ist okay. Ich habe keinen Bock drauf, aber es ist okay, dass sie jetzt da ist. So, ich lasse es jetzt einfach mal, weil sobald ich diesen Kampf, diesen Widerstand aufgebe, wird es leichter. Dann konzentriert man sich am besten auf die Atmung. Was super gut ist, was mir wahnsinnig geholfen hat, ist wirklich dabei zu zählen. Also man kann beispielsweise in 5 Sekunden einatmen, in 5 Sekunden ausatmen. Was für mich sehr wirkungsvoll war, ich habe mir vorher Sätze aufgeschrieben aus Büchern, die für mich sehr bedeutungsvoll waren, die mich total ins Hier und Jetzt geholt haben.
Kannst du dich noch an einen erinnern?
Ich kann ihn nicht mehr formulieren. Ich weiß aber, dass ich den Zettel doch irgendwo habe.
Den musst du dir einrahmen.
Ich habe den nämlich letztens gefunden, ja, genau. Aber da kann ja jeder was für sich raufschreiben, ob es positive Glaubenssätze sind. Wichtig ist, dass man da andockt, dass man wirklich ein Gefühl für das, was da steht, hat in einem ruhigen Zustand und dass man das dann, wenn man merkt, es kommt, rausholt und sich ganz genau darauf konzentriert, um im Hier und Jetzt zu bleiben. Man kann auch von 100 rückwärts zählen in Dreierschritten, in Viererschritten.
Und das ging noch, Annette, ich muss es noch mal fragen, weil ich meine, vor einer Live-Sendung kommt noch mal die Maske, die pudert dich ab, dann wird man noch mal verkabelt. Der quatscht dich auch noch mal an. Und geht das um das Jackett oder kann ich dieses Kabel noch mal an dem Kleid und passt der Headset? Dann kommt noch mal die Redaktion. Es gibt vielleicht eine Einmeldung. Also eigentlich ist ja jetzt in unserem Beruf vor so einem Moment gerade kaum ein Moment, in dem man tatsächlich alleine ist. Das heißt, du hast nach außen funktioniert für das Thema und innerlich dann dir den Satz aufgesagt oder hast du dir nochmal 5 Minuten Auszeit genommen? Also viele kennen das ja vielleicht, dass sie trotzdem parallel weiter funktionieren müssen.
Diese Sätze beispielsweise, die ich rausgeholt habe, das war, wenn ich am Schreibtisch saß. Ne? Also das ist ja auch der Punkt, wenn ich in diese Panik reinkomme oder wenn ich in diese Angstschleife reinkomme, dann kann ich nicht mehr klar denken. Dann kann ich nur noch Sachen machen, die irgendwie halbwegs automatisiert ablaufen. Also deswegen entweder Zettel rausholen. Vielleicht haben wir den Zettel nicht dabei, kann man gerade nicht machen. Dann ist es aber auch eine total super Möglichkeit, zum Beispiel, und das kann jeder, rückwärts zählen. Nehmen wir von 100 in Dreierschritten Richtung 0. Das Wichtige ist, im Gehirn wirklich den kognitiven Bereich anzusteuern. Also dort wird dann die Energie gebraucht. Ich muss über etwas nachdenken, was mich fordert in dem Moment. Das kann auch selbst die Konzentration auf die Atmung, wenn ich dabei zähle, zum Beispiel sein. Und gleichzeitig wird die Energie nämlich aus dem limbischen System rausgezogen, weil die braucht man ja in dem Bereich, wo ich jetzt gerade das Hirn aktiviere, weil ich darüber nachdenken muss. Und somit wird dem Angstsystem, sage ich jetzt mal, tatsächlich die Energie entzogen. Das ist in Studien auch tatsächlich nachgewiesen, dass das funktioniert. Und ich kann das aus meiner Erfahrung wirklich sagen, dieses Atmen, Zählen, sich auf alles zu konzentrieren, was um einen herum passiert, wirklich wahrzunehmen. Oder aber, was ich auch ganz am Anfang gemacht habe, als ich diese ganzen Techniken noch nicht hatte, ich habe mich dann selbst gekniffen oder habe, wie bei der progressiven Muskelentspannung, Muskelgruppen angespannt, die man, wenn ich hinterm Tisch stand, nicht sehen konnte. Also das sind alles so Möglichkeiten, um sich gedanklich aus dieser Angst herausziehen zu können, die wirklich für alle praktikabel sind, die irgendwo draußen sind, in der Öffentlichkeit sind. Und das kann ich auch auf dem Sofa machen. Einfach mal ausprobieren.
Genau, du hast so einen 10-Punkte-Plan zur Selbsthilfe genannt. Und das wären jetzt zum Beispiel deine Lieblingsübungen, um in einer akuten Situation, wie du es ja gerade auch beschrieben hast, zu funktionieren. Wir wissen alle, wie unglaublich schwer es ist, einen passenden Therapeuten zu bekommen. Und dann gibt es ja auch nochmal einen Unterschied, Kasse oder Privatpatient. Alles dauert lange. Und trotzdem erstaunt mich, dass 75% aller Angststörungen entstehen vor dem 25. Lebensjahr. Also das heißt, wir als Eltern müssen ja eben auch noch mal besonders darauf achten, wie geht es unseren Kindern. Ich würde gleich mit dir ganz gerne noch mal sprechen. Was kann man als Freundin, als Verwandter, als Kollegin tatsächlich tun? Denn von außen ist es ja manchmal gar nicht merkbar, so eine Angststörung, wenn wir trotzdem vielleicht etwas unsicher werden und das Gefühl haben, da verkrampft einer oder da ist jemand unsicherer. Wie können wir unsere Menschen, die wir dann eben doch mögen, ein bisschen an die Hand nehmen und sie unterstützen? Okay? Reden wir gleich drüber. Gern. Bist du dabei?
Na klar.
Du bist unser Profi, Annette Möller. Bis gleich. Ängste und Panikattacken scheinen eine neue Volkskrankheit zu werden. Deshalb reden wir drüber hier im hr3 Sonntagstalk. Und schaut mal nach links und rechts, geht gedanklich die Zahl der WhatsApp durch, die wir alle in den letzten Tagen bekommen haben. Rein rechnerisch muss jemand von uns Menschen kennen, die Angststörungen haben. Denn jeder Vierte, jede Vierte ist davon betroffen. Annette Möller, wie kann das denn sein? Und wie erkennt man von außen so eine Angststörung?
Das ist ganz, ganz schwer, das von außen zu sehen, wenn sich derjenige nicht offenbart. Also kann natürlich auch mal sein, dass man es nicht mehr überspielen kann. Wenn jemand ständig sagt, er möchte das und das nicht machen, er möchte die und die Situation nicht mitmachen, da und da nicht mit hinkommen, dann kann das schon mal ein Anzeichen sein, so ein Vermeidungsverhalten, ne, was ja auch dann passiert, wenn man eine Angst entwickelt hat, dann will man da und da nicht mehr hingehen, dann kann sich das auch ausweiten auf andere Bereiche des Lebens. Also da sollte man auf jeden Fall schon mal hellhörig werden. Oder wenn jemand sich auch mehr und mehr zurückzieht beispielsweise. Das können so Anzeichen sein. Und es ist sehr schwer, das von außen zu verstehen. Und ich habe ein tolles Feedback auch immer wieder von Leserinnen und Lesern bekommen, die gesagt haben, Mensch, dein Buch ist auch was für Menschen, die nicht selber Angst haben, die aber Betroffene kennen, die vielleicht in ihrer Familie jemanden haben.
Um das zu verstehen,
genau, um das mal zu verstehen, weil oft ist es ja auch so, die Leute, die davon betroffen sind, sich da überhaupt auszudrücken, sich da zu offenbaren, mal zu sagen, was da los ist, das ist so wahnsinnig schwer.
Wer waren denn deine Verbündete, Annette? An wen hast du denn an dich rangelassen?
Ich hatte eine sehr, sehr gute Freundin, mit der ich auch heute noch ganz, ganz eng befreundet bin. Die wusste das. Die war auch mit mir zusammen im selben Job. Die saß mit in der Regie und hat auch gesehen, wenn es bei mir wieder losging und hat das alles begleitet. Und ich bin ihr sehr, sehr dankbar dafür, dass sie da war. Es war für mich einfach wichtig, dass sie da ist. Und man kann als Außenstehender dann auch fragen, wenn man dabei ist, wenn jemand gerade eine Angstattacke bekommt, was würde dir jetzt helfen in diesem Moment? Und wenn da nichts kommt, ja, lass mich einfach bitte allein oder ich brauche jetzt dies oder das, da auch wirklich ein Verständnis zu haben. Ich weiß, dass das nicht leicht ist, weil das macht man einmal mit, das macht man zweimal mit. Wenn man das aber zum 2000. Mal mitmacht, dann ist das wirklich auch schwer als Außenstehender noch nachzuvollziehen, weil das passiert ja in den normalsten Situationen, wo wir als Außenstehende stehen und denken so, ja, wieso ist da alles normal? Was ist denn jetzt hier los?
Ja, aber für dich war eben dann nicht alles normal, genau, weil deine Angst, wie du ja auch schreibst, dich unter anderem vor dem Versagen beschützen wollte. Denn ein Teil von dir war ja überzeugt, nicht gut genug für den Job zu sein. Und dadurch hat die Angst sich selbst ja eigentlich erstmal erzeugt. Aber ehrlich gesagt, Annette, dieser Stress ist ja nicht weg. Also was ist dein Tipp? Du schreibst vielleicht nochmal Handy stumm schalten, Push-Nachrichten ausschalten, zur Ruhe kommen. Ist das auch nochmal ein Ansatzpunkt? Und trotzdem heißt es ja auch für dich ab nächstes Jahr wieder, guten Morgen Deutschland, hallo Hamsterrad oder hallo mulmiges Gefühl oder frei davon?
Da bin ich mittlerweile frei davon, weil ich einfach auch gelernt habe, auf mich zu achten. Und das ist ein Job, den ich dann ab Januar mache. Du musst ja auch dazu sagen, ich reise extra an aus Berlin und werde das also nur zu bestimmten Zeiträumen machen, weil wir auch eine kleine Tochter haben. Ne, da werde ich nicht von Montag bis Freitag jede Woche stehen. Das ist gar nicht möglich. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, weil ich für mich eben auch damals beschlossen habe, okay, ich gehe aus der Situation raus, aus den Nachrichten. Das war nicht das, was ich wollte.
Du hast den Job tatsächlich verlassen, für den du so viel auch gegeben hast.
Genau, weil ich immer gesagt habe, ich war so vor der Wahl. Entweder mache ich die Nachrichten weiter oder ich gehe in die Unterhaltung. Und ich wollte immer in die Unterhaltung und dachte mir, okay, jetzt bist du Mutter, jetzt bist du bald 40. Also wenn du es jetzt nicht machst, dann brauchst du auch nicht mehr anfangen. So, und dann war für mich die Entscheidung klar. Und ich habe dann ja auch andere Sachen moderiert. Aber ich habe eben auch das Ganze für mich geklärt. Ich würde nie wieder in die Nachrichten zurückgehen. Das würde ich einfach nicht machen. ich will es nicht, das ist nicht meins. Und das ist eben auch wichtig zu gucken, wenn man dann sich überhaupt erstmal auf diesen ganzen Blick auf die Angst einlässt. Ne? Das beschreibe ich ja auch in dem 10-Punkte-Plan, der übrigens 200 Seiten fett ist, dass man erstmal in die Vergangenheit guckt, okay, wo sind da Ursachen, dass man lernt auch Dinge zu verzeihen, die passiert sind. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und dann eben nach und nach auch sich die Angst anschaut, was will sie sagen, welche Hintergründe sind das und so weiter und so fort. Und dass man dann später auch dahin kommt zu gucken, okay, wie muss ich denn mein Leben verändern, dass ich die Bedürfnisse, die ich habe, tatsächlich mir selber auch erfülle und dass ich in Umständen lebe oder arbeite, je nachdem, wo sich dieses Problem dann auch befunden hat, in welchem Kontext, dass ich mir mein Leben so gestalte, dass ich nach meinen Bedürfnissen auch lebe.
Und dass es dir dann eben auch tatsächlich besser geht. Und es klingt jetzt so leicht, sage ich in Anführungsstrichen, zu sagen, ach, dann habe ich die Nachrichten verlassen. Das heißt ja wirklich auch auszusprechen, das ist nicht meine Welt. Ja, bei all den Erwartungen und bei all dem Lob, und du hast es ja super gemacht, trotzdem zu sagen, für mich und auch wenn es für Millionen andere der Traumjob ist, ist es nicht das Richtige. Ich gehe daran kaputt. Und ich finde es immer wieder faszinierend, dass der Körper uns solche Signale nennt und dass wir da doch sehr respektvoll sein müssen und auf diese Signale eben auch hören müssen. Du hast das gemacht. Ja. Und gleich musst du nur noch unseren Fragenhagel überstehen, liebe Annette. Und das ist jetzt keine Pressure, das schaffst du ganz locker.
Ich bin gespannt.
Wir sind fast am Ende mit unserem Sonntagstalk. Dann möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, dass Annette Möller heute eigentlich was Unglaubliches geleistet hat. Denn sie hat uns einen Einblick gegeben in ihr Innerstes. Sie hat offen über ihre Probleme gesprochen, die du ja lange Zeit, liebe Annette, verschwiegen hast. Das kann man alles auch nochmal in unserem Podcast nachhören. Und am Ende von 2 Stunden HR3 Sonntagstalk stellst du dich jetzt dem Fragenhagel. Wichtigster Satz auf dem Weg zu mehr Selbstliebe.
Sei du selbst und komm aus der Opferhaltung heraus.
Ich war ein Mädchen aus einfachen Verhältnissen mit überdimensionierten Träumen. Welchen Traum willst du dir denn noch erfüllen?
Einfach noch mehr Menschen helfen zu können, weil es mich total erfüllt und glücklich macht, zu sehen, wie sich die Menschen entwickeln, die zu mir ins Coaching kommen. Das ist toll. Mhm.
Moderieren bedeutet für dich heute?
Freude.
Also, wir wünschen dir nur das Beste. Guten Morgen, Deutschland. Ich freue mich schon, wenn du mit mir aufwachst. Ja? Wir sind in der Vorweihnachtszeit. Hast du Vorweihnachtsrituale? Irgendwas, was ihr gerne macht als Family?
Auf jeden Fall wollen wir Plätzchen backen. Okay. Die ist ja jetzt 4,5 und das Schöne ist, mein Mann ist ein sehr, sehr großartiger Unterstützer und er räumt dann auch danach gerne die Küche mit uns gemeinsam auf. Das ist ganz, ganz toll.
Ihr könnt alles mehlig machen und er räumt auf. Das ist sehr gut. Und jetzt ist
ja
auch schon alt genug, nicht nur den Teig zu essen, sondern mit auszustechen. Mhm. Bist du schon eine Geschenke-Frühbesorgerin oder eine auf den letzten Drücker?
Ich hasse es auf den letzten Drücker, habe ich aber auch schon gemacht. Und dieses Jahr habe ich wirklich schon ganz viel zusammen. Was aber nicht heißt, dass ich nicht aufhöre, nach weiteren Geschenken zu suchen, weil es könnte ja noch was Besseres kommen. Mhm. Aber den Großteil habe ich schon.
Der Umgang mit psychischen Krankheiten. Hast du das Gefühl, in unserem Land fehlen da prominente Vorbilder?
Ja, es kann gerne noch viel, viel mehr geben, weil es wahnsinnig inspirierend ist für Menschen, die betroffen sind, zu sehen, der oder die, dem hätte ich das gar nicht zugetraut, der oder die hat es auch geschafft und ich kann es auch schaffen. Die Motivation dadurch, die ist wirklich sehr, sehr wertvoll.
Das ist eine Reise, auf die man sich dann eben auch begibt und dieser Weg ist einfach nicht einfach und ich glaube, da kann es helfen, wenn man dann Vorbilder hat. Du hast früher deine Outfits für die Club- und Disco-Auftritte selbst genäht. Ja. Fun Fact aus deiner Musikbusiness-Zeit von Fun Factory. Was ist hängen geblieben? Welche Anekdote wirst du nie vergessen?
Unseren Auftritt in Arad in Rumänien vor 40.000 Menschen. Und ich weiß noch, wie wir da vom Militär raus eskortiert wurden in Autos. Also wir saßen im Auto und die haben uns eskortiert, weil wir da ansonsten nicht rausgekommen wären. Das waren wahnsinnige Erlebnisse und da zehre ich heute noch von, wenn ich so auf der Bühne stehe und vielleicht doch mal hier oder da ein bisschen aufgeregt bin.
Liebe Angst, Zeit, dass du gehst. Ich freue mich, dass wir offen drüber reden konnten, liebe Annette Möller, und wünsche dir alles Gute. Lampenfieber ist okay, aber Panik adieu, würde ich mal sagen, ne?
Du triffst es auf den Punkt, liebe Bärbel. Und ich hätte gern noch eine Stunde mehr mit dir gequatscht, weil es ist wirklich so ein spannendes und umfassendes Thema. Und ich kann nur allen sagen, was ich eben auch schon in den im Hagel da gesagt hatte, in den Fragenhagel, aus der Opferhaltung herauskommen. Ihr da draußen seid die Regisseurinnen und Regisseure eures eigenen Lebens und nehmt es in die Hand und lasst euch nicht von der Angst diktieren, wie es zu sein hat, sondern tut es selbst. Geht nach vorn. Das ist der erste Schritt raus aus der Angst.
Wir danken dir und unser Gespräch kann man wie immer auf unserem Podcast nachhören, hier auf hr3 in der ARD Audiothek oder natürlich auch bei Spotify. Dir einen schönen Sonntag und viel Spaß beim Plätzchenbacken. Tschüss,
Annette. Den wünsche ich dir auch. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss.
Zu Hause in Hessen.